Hey, wir sind Pia und Maren, Sexualberaterin und Psychologin, und du hörst Lustwandel, ein Podcast über weibliche Sexualität jenseits von Scham, Schmerz und Schweigen.
Mit einer Einladung, transgenerationalen Prägungen auf die Schliche zu kommen. Für mehr Selbstverbindung, Körperliebe und Sinnlichkeit. Viel Spaß! Hallo, ihr Lieben! Wir haben Ankündigungen zu machen, und zwar einmal machen wir eine kleine Sommerpause. Das ist jetzt die letzte Folge vor der Sommerpause und sie geht bis zum 9.7. Also sind wir pünktlich zu euren Sommerferien wieder da, sodass ihr uns im Sommer, im Urlaub, in den Sommerferien so viel und so oft hören könnt, wie ihr möchtet und dann mit ganz tollen neuen Folgen versorgt seid. Und am 30.06. findet unsere Launchparty statt von unserem Kartenset. Endlich! Oh mein Gott, wir können es auch kaum glauben, dass es endlich soweit ist und sie dann stattfindet. Genau 2 Wochen vorher werden wir dazu ein Newsletter rumschicken. Also tragt euch in den Newsletter ein auf unserer Website lustwandel.eu und dann kriegt ihr da alle Infos zur Loungeparty. Wir würden uns total freuen, wenn wir dich auf der Loungeparty sehen und wir uns unterhalten können. Tragt euch gerne bis zum 14.06. in den Newsletter ein und dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge und freuen uns sehr, euch dann bei der Loungeparty zu sehen. Heute habe ich Zara bei uns im Podcast. Sie ist Kulturwissenschaftlerin, Sexualpädagogin mit intersektionalem Fokus, Sexualberaterin in Ausbildung und Mitbegründerin von Fuck Yeah. Das ist ein Sexshop-Kollektiv in Hamburg. Wir sprechen heute über queer-feministische Sexshops als politische Räume, über Gender, über Körper und über Produktsicherheit und darüber, warum ein Sexshop ein trojanisches Pferd sein kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge und bin ganz neugierig, ob du schon mal in einem queer-feministischen Sexshop warst. Schreib es uns total gerne in die Kommentare. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin.
Genau, erzähl gerne mal, wie dein Weg zu Fuck Yeah war.
Ja, es beginnt quasi wie so viele gute Geschichten am WG-Küchentisch. Ich saß dort mit meiner damaligen Mitbewohnerin. Wir waren so in unseren Endzwanzigern und was macht man so? Man unterhält sich über Sex. Und genau, wir haben dann auch über Sexshops gesprochen. Und in Hamburg haben wir ja die Reeperbahn mit dem Rotlichtbereich, wo sehr viele Sexshops sind pro Quadratmeter. Und haben aber dann festgestellt, dass da irgendwie keiner dabei ist, wo wir eigentlich gerne hingehen. Und haben uns irgendwie darüber so unterhalten, wie kann das eigentlich sein? Was macht diese Sexshops so furchtbar für uns? Oder warum wollen wir da nicht hingehen? Und meine Mitbewohnerin war in den USA und da hat sie queerfeministische Sexshops gesehen und war auch drinne. Und war ganz begeistert und hat davon erzählt. Und sie kannte auch Other Nature in Berlin, auch ein queer-feministischer Sexshop, und hat davon erzählt. Und da wir so aus dem Punk-DIY-Bereich kommen, war einfach für uns so klar, lass das doch mal machen. Also das muss doch möglich sein, irgendwie da was an Start zu bringen. Und genau, dann haben wir angefangen, uns regelmäßig zu treffen dafür, haben noch weitere MitstreiterInnen gefunden, die auch Bock drauf hatten. Und so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen. Das war 2015.
Das finde ich ja wild, dass sie es aus den USA kannte bisher.
Ja.
Das hätte ich jetzt gar nicht in den USA verortet. Genau, aber vielleicht erstmal, was genau bedeutet denn queer auch für euch als Shop und wie würdest du es auch selber definieren?
Ja, also ich finde, queer ist schon ein politischer Begriff. Das merkt man zum Beispiel ja auch daran, dass zum Beispiel Alice Weidel für sich sagt, sie sei nicht queer, obwohl sie in einer lesbischen Beziehung lebt. Also queer quasi so ein bisschen als so Gegenentwurf zu bestehenden sowohl Geschlechts-, also Identitätskonzepten als auch Beziehungskonzepten.
Mini-Memo.
Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung. Das wird so häufig verwechselt, dass es ein eigenes Memo verdient. Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung sind psychologisch unabhängige Dimensionen. Das belegen Jahrzehnte von Forschung, unter anderem aus der Arbeit des Kinsey-Instituts. Sie entstehen durch unterschiedliche biologische, psychologische und soziale Faktoren und entwickeln sich unabhängig voneinander. Kurz gesagt, Geschlechtsidentität beschreibt, wer ich bin, sexuelle Orientierung beschreibt, zu wem ich mich hingezogen fühle. Eine Transfrau kann hetero, lesbisch, bi oder asexuell sein. Ihre Geschlechtsidentität sagt darüber nichts aus. Genauso wenig sagt Orientierung etwas über Identität aus.
Also quasi so, genau, das einfach queer war ja mal ein Schimpfwort quasi, aber wurde sich dann angeeignet und dass so ein bisschen was verrutscht ist, so ein bisschen was anders ist. Und das finde ich irgendwie spannend an dem Begriff, dass es so in Opposition tritt zu etwas, was so gegeben und gefestigt ist und irgendwie so ein bisschen das verrückt, verrutscht und so ein bisschen anders denkt, anders macht.
Und wenn wir jetzt ganz bei Null einmal starten, weil du jetzt auch
Ja.
gerade gesagt hast, Geschlechtsidentitäten, kannst du das auch einmal kurz für uns erklären?
Ja, also quasi gesellschaftlich, ich komme aus den Kulturwissenschaften, von daher, ich habe mich auch während meines Studiums viel mit so Gender beschäftigt auch, also Geschlechtswissenschaften quasi. Im Deutschen ist das sprachlich manchmal so ein bisschen schwierig, weil es da nicht diese, also Trennung gibt quasi zwischen Geschlecht und Geschlecht. Im Englischen haben wir dafür Sex und Gender.
Ja.
Und Gender ist quasi das Geschlecht, was ich fühle. Und in unserer Gesellschaft hat sich da herausgebildet so ein binäres System. Also es gibt quasi Mann und Frau, was man sein kann gesellschaftlich. Und das wird dann auch noch biologisch vermeintlich unterfüttert durch Geschlechtsmerkmale, also durch Hormone, Chromosomensätze und auch nach außen sichtbare Geschlechtsmerkmale, also wie Penis oder Vulva. Und genau da bilden sich dann quasi diese beiden vermeintlichen Geschlechter, die es nur gibt. Und genau für uns aber, also Verkehr, geht das viel weiter. Also quasi es gibt A, eine Trennung zwischen dem Geschlecht, was quasi sichtbar ist, also diesem biologischen, vermeintlich biologischen Geschlecht, und auch dem Geschlecht, dem Gender, was ich fühle, also als was ich mich definiere. Und dass es da zum einen möglich ist, mit Penis eine Frau zu sein und nicht binär zu sein, also weder Mann noch Frau. Und auch, was natürlich auch ein großer Bereich ist, sind die Intersex-Menschen, weil da zum Beispiel, genau, da einfach eine sehr große Varianz auch gibt von Chromosomsätzen, von Hormonen, von wie gesehen Genitalien eigentlich aus. Also das wissen auch in meiner Erfahrung aus der politischen Bildungsarbeit mit Erwachsenen zu dem Thema, die wenigsten Menschen, dass es auch nicht-binäre Genitalien gibt, also was weder Penis noch Vulva quasi ist, sondern was dazwischen oder was Eigenes, was quasi auch für Intersex-Menschen wichtig ist. Und genau, da gibt es eigentlich sehr wenig Sichtbarkeit in der Gesellschaft, obwohl das gar nicht so wenige Menschen betrifft.
Minimemo. Intersex. Etwa 1,7% der Weltbevölkerung sind Intersex. Das ist ungefähr so häufig wie Rot-Grün-Blindheit. Intersex bedeutet, der Körper passt nicht eindeutig ins binäre Schema. Durch atypische Chromosomensätze, Hormonvarianten oder Genitalien, die sich weder als Penis noch als Vulva klassifizieren lassen. Lange wurden Intersex-Kinder ohne ihre Zustimmung operiert, um sie dem Binären anzupassen. Heute kritisieren Menschenrechtsorganisationen und medizinische Fachverbände diese Praxis zunehmend. Und was würdest du sagen, warum, also einmal, warum wird es immer wichtiger, das auszudifferenzieren und auch sprachlich auszudifferenzieren? Es ist ja auch politisch ein riesengroßer Diskurs. Was würdest du dazu sagen?
Ja, ich glaube, es geht auch um so ein progressives Moment, also dass Gesellschaft sich halt weiterentwickelt und dass es ja auch begrüßenswert ist, dass zum Beispiel ein Fokus darauf gelegt wird, dass alle Menschen sich wohlfühlen sollen in der Gesellschaft und akzeptiert fühlen sollen. Das fängt irgendwie an bei Frauenwahlrecht und geht dann jetzt auch weiter dahin, dass auch quasi andere Gender sich wohlfühlen sollen und dass es irgendwie Räume geben muss in der Gesellschaft, dass Menschen sich frei entwickeln können und ja, einfach sich nicht in so Schubladen gedrückt fühlen und genau einfach so ein bisschen sich entfalten können und das leben können, wie sie im Inneren sich fühlen. Und das ist ja auch nicht, dass es so ein Trend ist, ne? Also so, ich glaube, das kommt auch oft von rechts, dass Trans sein, also Transgender, ne, also so jenseits von den binären Geschlechtermodellen, dass das so ein Trend sei. Aber wenn man sich die Geschichte anguckt, dann kann man das durch die Jahrhunderte, Jahrtausende quasi so auch nachverfolgen der Geschichte, dass es das schon immer gab. Es war halt immer auch gesellschaftlich stigmatisiert, marginalisiert, weshalb es nicht so viel Aufzeichnung vielleicht auch darüber gibt, aber wenn man guckt, gab es immer Aufzeichnung auch punktuell davon. Das heißt, das ist jetzt nicht nur so ein neuerer Trend, sondern das hat schon eine lange Geschichte auch.
Ja, und jetzt bin ich so hin und her gerissen, ob ich da reingehen soll, in die geschichtlichen Fragen oder erstmal zu eurer Community. Ich glaube, ich frage erstmal,
Ja.
wer ist eure Community? Welche Menschen kommen zu euch und warum ein queer-feministischer Sexshop? Warum braucht es das?
Okay, das sind
Das sind
viele
viele
Fragen,
Fragen, ja.
viele große Fragen. Genau, vielleicht erstmal, warum es das braucht, weil wir die Erfahrung machen, dass Sexualität ein immer noch sehr gesellschaftlich stigmatisiertes Thema ist, ein Themenfeld, und dass es da besondere Orte braucht, um sich dem Thema nähern oder um da selber auch in Beziehung zu treten zu seinen eigenen Themen damit. Und dass da queer-feministische Sexshops einen besonderen Raum bieten, weil sie ganz besonders gestaltet sind auch. Also dass da genau der Fokus halt nicht auf Absatz- und Umsatzzahlen liegt, sondern darauf, auf gute Beratung, auf einen wertschätzenden Umgang irgendwie miteinander und auch dadurch, dass nicht primär etwas verkauft werden soll, auch ein Raum ist für eigene Vorstellung von Sexualität. Also zum Beispiel bei uns im Laden und auch in anderen queer-feministischen Sexshops gibt es keine Darstellung von nackten Körpern oder von sexuellen Handlungen. Und in anderen Sexshops, in so klassischen, ich nenne sie immer Bahnhof-Sexshops, ist es ja vollgepflastert mit Postern, mit Aufstellern, mit Produktverpackungen, wo nackte Körper, wo sexuelle Handlungen drauf sind. Es gibt oft auch ein Magazin- und Pornobereich, wo die Cover zu sehen sind, von den Medien, wo ganz eindeutige Bildsprache ist. So muss dein Körper aussehen, so musst du aussehen, so musst du aussehen, wenn du Sex hast. Das musst du machen, wenn du Sex hast. Und das sind alles Sachen, die wir nicht haben, damit Menschen halt nur die eigenen Bilder mitbringen, was für sie Sexualität ist und wie sie das leben wollen. Und das finde ich schon, dass das sehr viel Druck rausnimmt. Also ich finde, in unserer Gesellschaft ist Sexualität zum einen stigmatisiert und tabuisiert, zum anderen aber auch kommerzialisiert und Sex sells. Und es gibt ganz genaue Skripte, wie Sexualität zu sein hat. Und genau das sorgt, glaube ich, für unheimlich viel Druck und Scham und ungute Gefühle, die, glaube ich, in so einem queer-feministischen Sexshop genau minimiert werden, im besten Falle.
Ich muss jetzt gerade daran denken, wir haben eine Folge mit Paulita Pappel und haben da auch kurz drüber geredet. Überhaupt Sexualsozialisation, dass Pornos häufig das erste Medium sind, mit dem Jugendliche in Kontakt kommen, was Sexualität anbelangt, dass da dann gezeigt wird, wie Sexualität zu funktionieren hat, häufig mit einer Male-Gaze-Brille. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, Kommen auch junge Menschen, also Jugendliche, wirklich zu euch oder sind es dann eher schon Menschen, die eine längere Auseinandersetzung mit ihrer Sexualität, Geschlechtsidentität und so weiter hinter sich haben?
Also ich bin ganz schlecht im Alter einschätzen.
Okay.
Und wir machen ja auch keine Ausweiskontrollen. Wir sind nämlich unter 18 auch zugänglich. Also weil wir keinerlei Pornografie verkaufen und wie gesagt ja auch keine pornografischen Darstellungen im Laden haben, sind wir für unter 18 zugänglich. Und wir haben viele nicht-binäre und Trans-Jugendliche, die sich halt für trans- und nicht-binäre Produkte bei uns beraten lassen, weil das gibt es im ganzen norddeutschen Raum sonst nicht. Quasi ein Ladengeschäft, wo man zum Beispiel mal Beine anprobieren kann oder auch Tucking-Unterwäsche.
Mini-Memo.
Binder und Tucking-Unterwäsche. Für viele transmaskuline und nicht-binäre Menschen sind es Alltagsgegenstände und trotzdem sind sie kaum bekannt. Ein Binder komprimiert das Brustgewebe für ein flacheres Erscheinungsbild. Eine Studie aus 2017 untersuchte die Binding-Praktiken von über 1800 transmaskulinen Personen und sie zeigte, falsches Binden erhöht das Risiko für Atembeschwerden, Rippenschmerzen und Hautreizungen erheblich. Die Empfehlung ist, maximal 8 Stunden nicht im Schlaf und nicht beim intensiven Sport. Tucking-Unterwäsche fixiert den Penis für ein flaches Erscheinungsbild im Leistenbereich. Passform und Material entscheiden über Komfort und Sicherheit. Beide Produkte gibt es kaum im Regelhandel. Queer-feministische Sexshops sind oft der einzige Ort, in denen man sie anfassen, anprobieren und sich beraten lassen kann.
Und das sind dann schon auch ja, junge Menschen auch, die kommen.
Ah, okay, also es das heißt, ihr habt gleichzeitig einen Bildungsauftrag für euch definiert.
Ja, wenn, also genau, wir sind im Team sehr viele SexualpädagogInnen, SexualwissenschaftlerInnen, SexualberaterInnen. Also wir haben alle quasi einen fachlichen Hintergrund auch zu dem Thema. Und ich erzähle immer gerne, dass wir den Sexshop so ein bisschen als trojanisches Pferd geplant haben. Also, dass es halt nach außen so ein klassischer Einzelhandel ist, ne, mit so einem Tresen, einer Kasse. Es gibt Produkte mit Preisschildern, ne, man kann die nehmen, man geht zur Kasse, man bezahlt, wie in jedem anderen Laden auch. Aber dass durch die Gestaltung des Ladens und auch wie wir quasi besetzen, natürlich schon auch sich so politische Bildungsinhalte dann auch da drin verstecken quasi.
Ah, okay, das finde ich aber eine schöne Definition.
Genau, du hattest ja gefragt bei der Gründung so ein bisschen, also ne, wie die Gründung kam. Und da haben wir auch ziemlich lange darüber geplant oder uns unterhalten, was wir machen. Also ne, ich hatte ja schon gesagt, dass wir eher aus so linksautonomen Kreisen irgendwie kamen und auch gedacht haben, okay, machen wir vielleicht so einen Dildo-Büchertisch. Also dass wir halt so bei Konzerten und Veranstaltungen dann einfach auch Sextoys anbieten zum Selbstkostenpreis oder so. Und wir aber dachten, nee, das ist schade, weil dann erreicht man nur eine ganz kleine Zielgruppe. Und das ist quasi so ein bisschen, wir eigentlich die Idee hatten, unsere Inhalte und sie so ein bisschen größer zugänglicher auch zu machen, auch für Menschen, die jetzt nicht irgendwie in besetzten Häusern rumhängen oder irgendwie Infoveranstaltungen besuchen. Und genau, deshalb war die Idee halt so einen ganz klassischen Einzelhandel zu machen, weil da die Hemmschwelle auch niedriger ist, da reinzugehen und weil das kennt man, da weiß man, wie das funktioniert. Es gibt bei uns keine Codes, also es sind alle Gender willkommen, alle Menschen willkommen, egal ob sie sich jetzt schon mit Feminismus oder Gender auseinandergesetzt haben oder nicht, ne? Also da gibt es auch jetzt keine blöde Sprüche, wenn ein Mann reinkommt und sagt, er braucht was für seine Frau. Also dann fange ich jetzt nicht an, den Begriff, ah, was meinen Sie denn mit Frau, auseinanderzunehmen, sondern dann ist das auch völlig in Ordnung, ne? Jeder hat irgendwie so ein bisschen seine eigene Sprache und seine eigenen Ideen vielleicht auch und ich kann neue Impulse setzen, indem ich zum Beispiel dann vielleicht frage, ja, was hat Ihre Frau denn für ein Genital?
Ah
Und dann
ja.
kommt man vielleicht ins Gespräch darüber, dass nicht alle Frauen eine Vulva-Vagina haben. Aber das, genau, wir sitzen da nicht mit so erhobenem Zeigefinger und belehren irgendwie alle Menschen, die reinkommen, dass sie vernünftig gendern sollen, sondern das passiert eher so nebenbei in der Beratung vielleicht.
Und also vor allem finde ich, Hamburg ist ja ein großer Hotspot für alle möglichen Sexshops. wie du ja auch schon gesagt hast, dass die ja aber häufig nicht so wahnsinnig inklusiv sind. Und wenn wir jetzt mal auf die Geschichte gehen und auf die Geschichte gucken, wäre jetzt auch meine Frage, wie sich Sexshops überhaupt entwickelt haben. Und war vielleicht Hamburg auch ein Ursprung dessen? Ich muss jetzt gerade daran denken, weil, also so ganz klassisch, irgendwelche Seefahrer in Sexshops und so weiter, so ganz klischeemäßig irgendwie. Wenn du noch mehr von Lustwandel wissen möchtest, einen Blick hinter die Kulissen bekommen willst, lesen willst, was uns beschäftigt, dafür gibt es unseren Newsletter. Abonnier ihn total gerne auf unserer Website. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Ja, also das Rotlichtgewerbe hängt stark mit Seefahrer, ich glaube, man kann Seefahrern
Ja,
sagen,
genau,
weil
deswegen habe ich gerade
SeefahrerInnen gab es da,
durchgeblättert.
glaube ich, nicht so viele. Genau, das hängt schon stark auch zusammen. Genau, die Geschichte der Sexshops beginnt so Ende des 19. Jahrhunderts, als auch so die ersten quasi. Damals waren es nicht Sextoys, sondern Massageinstrumente, die waren für den ganzen Körper konzipiert und konnten quasi unter der Hand auch an Genitalien verwendet werden. Aber es war genau häufig nicht so in der Produktbeschreibung mit quasi notiert, dass das auch genital funktioniert. Und die wurden über Zeitungsannoncen vertrieben. Also da gab es jetzt kein Geschäft für oder dergleichen. Und 1962 hat Beate Uhse das ist vielleicht auch ein Begriff für viele Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind. Genau, die hat in Flensburg, also nicht ganz in Hamburg, aber in Flensburg, dann den ersten Sexshop eröffnet. Die hatte vorher auch über Zeitungsannoncen und vor allen Dingen über so Bestellbroschüren so ein Versand, so ein Vertriebshandel quasi aufgebaut im Nachkriegsdeutschland. Hauptsächlich mit so Verhütungstipps oder Verhütungsmethoden. Genau, aber dann auch mit den ersten so Sextoys und viel auch so ja, Stimulanzprodukte nenne ich es jetzt mal.
Stimulanzprodukte in dem Sinne, was du auch gerade meintest, mit Massagen auch für andere Körperregionen.
Nee, Stimulanzprodukte meine ich eher, ja, ist so ein bisschen ich bin da so ein bisschen kritisch, was die Inhaltsstoffe angeht, also eher so Tropfen, Sprays, Pulver, Tabletten, hauptsächlich bei Erektions- oder so sexueller Unlust. Genau, da würde ich aber jetzt, wenn man sich die Inhaltsstoffe anguckt, das sind keine medizinischen Produkte, sondern ich weiß nicht, ob ich da rechtlich belangt werde nachträglich, aber schon eher so von Placebo-Produkten vielleicht auch sprechen.
Ja, okay. Ich muss auch gerade daran denken, in meiner späten Jugend war ich einmal bei Beate Uhse am Kudamm in einem Museum. Und das war auch echt spannend. Also wir sind da auch so ein bisschen hihi und mutprobenmäßig, jetzt trauen wir uns da reinzugehen rein. Aber es war auch echt ganz cool. Also ich glaube, das gibt's auch gar nicht mehr. Und ich könnte mich jetzt auch nicht zurückerinnern mit dem heutigen Wissen, was ich habe, wie gut es tatsächlich aufbereitet war. Aber ich weiß, damals, als ich da war, war ich überrascht, dass es doch sehr seriös ist und eine Ernsthaftigkeit auch bei dem Thema dabei ist, die ich ganz angenehm fand. Weil auch wenn ich in meiner Schulzeit nach Hamburg gefahren bin, haben wir es auch gemacht, mutprobenmäßig in irgendwelche Sexshops reinzugehen. Und die habe ich jetzt nicht als so wahnsinnig seriös empfunden von ihrer Aufmachung her. Und das fand ich in dem Museum anders. Das fand ich ganz gut. Ja.
Ja, also ich habe zu Beate Uhse auch einen einstündigen Vortrag
Ah,
konzipiert,
okay.
der heißt mit Dildos gegen das Patriarchat. Sie ist einfach keine Feministin, ne? Also sie hat keine Ideen politisch dahinter, außer Geld zu machen mit den Produkten. Und hat quasi diese Nische, glaube ich, erkannt, die Sexualität darstellte am Markt, dass es einfach ein gesteigertes Interesse gab im Nachkriegsdeutschland nach Produkten für Sexualität. Niemand hat sich getraut, das zu bedienen. Sie hat es sich getraut und das gemacht. aber sie hatte da keine politischen Ideen, glaube ich, so groß dahinter.
Das heißt, in diesem ersten Beate-Use-Sexshop, für wen war das? Wer ist dann da
Das
hingegangen?
stand groß drauf, Fachgeschäft für Ehehygiene. Also
Ah.
das sagt es, glaube ich, wer da hingegangen ist. Ja.
Beate Use war ja dann nicht der beziehungsweise die
Ja.
einzige Anbieterin.
Also meines Wissens quasi startete dieses queer-feministische Konzept der Sexshops 1977 in San Francisco, also US-Amerika. Und genau, das war wirklich so ein, ja, klasse, also so die Urform des queer-feministischen. Und auch der hatte sehr, sehr viele Elemente schon, die wir auch heute in queer-feministischen Sexshops finden. Also es gibt weltweit eine Reihe von queer-feministischen, recht ähnlich funktionieren, was ich schon bemerkenswert finde. Und ganz viele von den Ideen aus den Ende der 70er finden sich heute auch noch wieder. Zum Beispiel in fast jedem queer-feministischen Sexshop, den ich bisher gesehen habe, gibt es einen Teppich. Also so eine ganz banale Einrichtungsidee quasi. Einfach weil Teppich so, also auch so einen schönen alten Perserteppich irgendwie häufig. Also einfach so für so was Gemütliches, so Wohnzimmer. Ich bin hier zu Hause, aber es zeigt auch, hier kümmert sich wer um den Raum. Es wird nicht so durchgekerchert am Ende des Tages, sondern irgendwie, ne, es ist so eine weiche Textur, es ist irgendwie was Gemütliches. Es gibt in fast allen queer-feministischen Sexshops Pflanzen, ne? Also hier lebt was, hier kümmert sich wer um den Raum, hier gedeiht was. Genau, also so ein bisschen, das ist so, oder es gibt alle Produkte zum Anfassen, ne? Das gibt es ja auch nicht in vielen Sexshops, da ist alles so eingepackt, sondern dass alles zum Anfassen da ist, dass man so was Haptisches, dass man gute Kaufentscheidungen treffen kann, dass es nicht darum geht, ich nehme was mit und dann kaufe ich die Katze im Sack, sondern irgendwie man kann gute Kaufentscheidungen treffen, man wird beraten. Und das sind alles Sachen, die es auch schon Ende der 70er gab.
Ah, das ist ja spannend. Also vor allem, was du auch sagst mit der Einrichtung und so weiter.
Ja.
Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, aber macht natürlich total Sinn, auch da zu gucken mit Teppichen und Pflanzen, dass es ansprechend ist für die Leute und eine bestimmte Atmosphäre kreiert. Ja. Und habt ihr auch einen Teppich? Ich weiß es gar nicht.
Ja,
Ah ja, okay.
mehrere
Ah,
und
okay.
auch ganz viele Pflanzen.
Aber was ich mir gemerkt habe, dass alles zum Anfassen war. Und also es, so, ich habe es als sehr haptisches Erlebnis und Erfahrung habe ich das im Kopf. Das fand ich total schön, das wirklich auf der Haut zu spüren alles und zu gucken, wie fühlen sich die Sachen an. Und inwiefern hat sich das Bild von Sexshops über die Jahre oder seit dem ersten Sexshop bis hin zu heute verändert? Also es waren ja wahrscheinlich ganz viele Veränderungen.
Ja, also ich finde, auf der Reeperbahn sieht man das auch so ein bisschen in Hamburg, dass ein paar der alteingesessenen Shops schon auch versuchen, so ein bisschen moderner zu wirken. Also so ein bisschen diese, ja, ich weiß nicht, so das Urbild für mich von so einem Bahnhofsexshop sind diese Plastiklamellenvorhänge, die so ein bisschen klebrig sind, wo man sich so wie so ein Dschungel so ein bisschen so durch muss, um reinzukommen. Und sowas bauen die halt einfach jetzt ab und dann kommt ein bisschen mehr Licht, ne? Es gibt irgendwie ein bisschen mehr, dass es ansprechend auch ästhetisch aussieht, ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen mehr Pastelltöne. Es soll halt jetzt auch Frauen ansprechen. Das heißt, die ganzen Hardcore-Pornos kommen dann so ein bisschen in so eine hintere Ecke, wo das auch nicht mehr so sichtbar ist. Und so ein bisschen Fokus auf irgendwie so ein bisschen Design und ein bisschen Farbe, genau. Aber ja, muss man irgendwie gucken, ob das so dann funktioniert für die.
Ja.
Du hattest noch die eine Frage, war noch offen, wer zu uns kommt.
Ach so, also sehr gut, dass du mitdenkst, Dani,
Ja.
sehr gerne.
Genau, also das waren zu Beginn eher Flinterpersonen, also Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary, Trans und Agender-Personen. Genau, also weniger so Cis-Männer. Das hat sich, und auch eher jüngere Menschen am Anfang, also so 20 bis 35 halt wahrscheinlich, ne, weil das so Genau, die Menschen waren, die wir so erreicht haben durch unsere Netzwerke. Aber mittlerweile, jetzt nach 8 Jahren, haben wir uns ja auch ein bisschen rumgesprochen. Wir waren in vielen eher auch konservativen Medien irgendwie auch schon zu Gast. Und jetzt kommen eigentlich so ganz, ein ganz breites Spektrum irgendwie an Menschen in den
Schön.
Laden zur Beratung und auch zum Kaufen. Wir sind ja auch in der Hamburger Innenstadt. Das heißt, auch Menschen, die zum Beispiel in der Innenstadt shoppen sind und dann Sexshop eingeben bei Google, die landen dann auch bei uns, weil wir halt am nächsten dran sind. Genau, also das ist schon recht anders, also genau, recht anders geworden über die Zeit, ne? Und das finden wir auch gut. Also es ist so, wir wollen kein Szeneort werden. Ne? Wir wollen Ort werden, wo auch andere Menschen kommen, die sich noch gar nicht mit diesen Themen auseinandergesetzt haben, weil das, glaube ich, ein guter Ort sein kann, um sowas praktisch, so ein Gefühl irgendwie dafür zu kriegen, auch für Themen. Ja.
Was hast du für ein Gefühl, wie die zu euch kommen? Also herrschen da Berührungsängste, die dann abgebaut werden innerhalb des Besuchs? Also ist jetzt wahrscheinlich auch eine große Frage, weil ihr das wahrscheinlich jetzt auch nicht immer so mitbekommt. Aber genau, was würdest du sagen, wie so die Stimmung ist von den Leuten?
Also da wir fast alle Menschen immer so kurz persönlich begrüßen, die reinkommen, kriegen wir schon eigentlich viel mit. Also es ist schon, dass die Leute dann auch, ich glaube auch, ne, das hatte ich ja vorhin auch gesagt, wie wir den Raum auch gestaltet haben. Ne, wir haben das Schaufenster ist offen, das ist nicht abgeklebt, es kommt sehr viel Licht rein. Wir haben einen gemütlichen Sessel hinten bei uns in der Bücherecke. Und ich glaube, Menschen, die reinkommen, erleben das auch als Ort, wo man sich so ein bisschen wohlfühlen kann, wo man willkommen ist. Und genau, ist schon häufig, dass Leute auch sagen: Oh, ich bin zum ersten Mal hier, ich bin ein bisschen aufgeregt. Wo finde ich denn was? Oder kannst du mich bitte beraten? Oder also das passiert schon häufig, dass Menschen sich da auch so öffnen und genau, man so ins Gespräch kommt auch darüber. Und wir haben zum Beispiel auch viele ältere Cis-Frauen, die kommen, also schon jenseits der 60, 70, wo zum Beispiel dann durch Scheidung oder Tod des Ehepartners dann auf einmal nochmal so das Thema Sexualität irgendwie nochmal so aufkommt und da auch so irgendwie, ja, ich bin jetzt 70, ich will mir meinen ersten Vibrator kaufen, kannst du mich bitte beraten? Und genau, das sind immer sehr schöne, wertschätzende Gespräche auch.
Das finde ich spannend, weil also unser Thema oder eines unserer Hauptthemen ist ja diese transgenerationale Perspektive auf Sexualität. Und bei uns ist es auch so, dass einige Frauen älterer Generation unseren Podcast hören, was ich auch ganz spannend finde und es auch darauf zurückführe, dass dann nochmal eine andere Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität stattfindet im Alter. Und ich auch beobachte, also wie über die Generation hinweg die Hürden und die Scham das Thema betreffend abgebaut werden. Und zu euch zu kommen, ist ja wahrscheinlich dann eine nochmal größere Hürde, weil du musst halt wirklich aktiv rausgehen und aktiv in diesen Laden gehen. Du könntest gesehen werden. Ja, und das finde ich total spannend, dass du sagst, dass ihr auch ein älteres Publikum habt. Und wenn du jetzt mit dieser transgenerationalen Perspektive überlegst, also würdest du sagen, dass ihr das auch im Laden bemerkt, so Sexualität über die Generationen hinweg?
Ja, also das, ich merke das auch, so wie du das beschreibst, dass es da so ein Shift gibt, ne? Und dass es da zum Beispiel auch, finde ich, merkt man das gesamtgesellschaftlich an dem Thema Menopause zum Beispiel, dass das jetzt ein Thema ist, wo ganz aktiv die Personen, die es gerade betrifft, also so die Menschen, die jetzt so in ihren End-40ern bis End-50ern sind, laut werden und sagen, ey, das kann doch nicht sein, dass das so viele Menschen betrifft und so auch teilweise ja gravierende Auswirkungen hat auf den Alltag und es da gar kein gesellschaftliches Bewusstsein für gibt oder irgendwie, dass ein Thema irgendwie ist und dass die gerade laut werden und sich mehr Gehör verschaffen. Und das, finde ich, merkt man auch, dass die Generationen davor, also so die jetzt 70-, 80-Jährigen das sich, glaube ich, einfach gesellschaftlich noch nicht so getraut haben, weil da einfach noch nicht so der Raum auch für da war, glaube ich, gesellschaftlich, ne? Und dass das schon was ist, was so, ja, einfach so ein bisschen selbstverständlicher auch ist, vielleicht für eine Generation von 50-, 60-Jährigen, dass sie sagen, nö, ich habe einen Vibrator zu Hause oder ich habe das mal ausprobiert oder irgendwie, ne, dass das so ein bisschen selbstverständlicher auch ist. Also zum Beispiel meine Oma war auch schon bei uns im Shop, die ist jetzt 88 und die findet das super interessant, was ich mache und unterstützt mich auch total und kommt auch öfter zu Besuch in Laden, aber sie sagt halt so für sich, das ist gar nichts für sie. So. Und ich glaube, das ist aber eher so ein kategorisches Ausschließen. Also so nicht so ein, es ist auch völlig okay, wenn man Sextoys nicht mag oder nicht möchte. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ne, dass so die 70er, 80er Generation häufig das noch so komplett ausschließt, so grundsätzlich, ohne darüber auch so nachgedacht zu haben, ob das vielleicht doch hilfreich sein könnte oder irgendwie eine Option sein könnte. Genau. So nach dem Motto, das brauche ich nicht. Das ist so, gegen die Natur oder irgendwie so ein bisschen vielleicht, ja.
Ja, das finde ich spannend. Also ich habe nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte mit Menschen dieser Generation und diesen Alters. Aber wenn ich an meine Berührungspunkte denke, habe ich auch eher das Gefühl, dass es ein kategorisches Ausschließen ist und die auch gar nicht so sehr darüber reden wollen. Also die stehen mir dann natürlich nicht so nah, wie wahrscheinlich du und deine Oma sich stehen. Sondern das sind dann irgendwie NachbarInnen oder auf jeden Fall Bekanntschaften. Aber ja, da habe ich auch das Gefühl, dass da so eine ganz, ganz große Berührungsangst tatsächlich auch ist und noch mit sehr viel Scham verbunden, weil das macht man nicht und darüber spricht man nicht. Und ich finde das auch so spannend, dass du meintest, viele, deren Mann oder Partner, ich gender mal nicht, gestorben ist. Dass die dann zu euch kam und ich muss da an die Oma meines besten Freundes denken. Und sie meinte nämlich, das war der schönste Tag in ihrem Leben, als ihr Mann gestorben ist, weil sie ab dem Zeitpunkt sich nochmal ganz anders und ganz neu und ganz frei entfalten konnte, weil sie nicht mehr unter diesen repressiven Beziehungsstrukturen und Bedingungen gelebt hat. Ja.
Ja, und was ich auch vermehrt beobachte bei uns jetzt im Laden zum Beispiel, ist auch so ein Bewusstsein, auch dadurch, dass es, glaube ich, auch gesellschaftlich mehr Thema wird, auch für zum Beispiel die sogenannten sexuellen Funktionsstörungen und dass halt auch Cis-Männer sich irgendwie zum Beispiel auch mehr trauen zu sagen, hey, ich bin jetzt 60, ich hatte vielleicht irgendwie mit der Prostata irgendwie Probleme und jetzt gibt's Erektionsprobleme und sich dann bei uns beraten lassen. So hier, was kann man denn eigentlich machen? Oder das quasi für sie auch, das glaube ich so eine erfüllte Sexualität. Ich weiß, manchmal ist das irgendwie so ein schwieriges Wort auch, aber so, dass das schon auch was ist, was vielen Menschen so ein bisschen wichtiger geworden ist und dass es halt da nicht nur darum geht, irgendwie man erfüllt so ein Skript oder so ein Rollenbild, was so von einem erwartet wird, sondern dass es den Cis-Männern wirklich auch wichtig ist, zum Beispiel, dass die Partnerin irgendwie dann auch Lust empfindet oder irgendwie, dass da wieder was quasi so funktioniert, in Anführungsstrichen, und dass das, glaube ich, sich auch so ein bisschen verändert hat, so in der Gesellschaft.
Ja, das merke ich auch. Also mittlerweile sprechen wir, so wie wir die Menschen ansprechen, hauptsächlich Frauen an, was auch unser Ziel bzw. unser Wunsch war. Am Anfang kamen aber ganz viele Männer zu uns, die meinten, okay, Sexualität läuft irgendwie nicht mehr so gut, meine Partnerin, was kann ich machen? Und wir hatten das so überhaupt nicht auf dem Schirm, dass die sich von uns angesprochen fühlen könnten, was ja aber dann im Nachhinein beim zweiten Gedanken total logisch ist, weil es ist natürlich ja auch für sie schöner, wenn es beiderseitig eine schöne Sexualität ist.
Ja, und das ist, glaube ich, ja schon auch ein Gedanke, wo wahrscheinlich ältere Generationen das einfach noch anders auch war, quasi die Funktionalität von Sexualität oder auch die Skripte oder wessen Bedürfnis steht da irgendwie im Vordergrund oder so. Ja.
Ja, das glaube ich auch. Und wenn wir jetzt nochmal zum queeren Sexshop zurückkommen und also, sag ich mal, jetzt so zu queeren Toys. Was, also beziehungsweise Toys und auch Verhütungsmittel, jetzt so als weit gefasster Begriff, die jetzt nicht unbedingt nur vor Schwangerschaften schützen sollen, sondern auch vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Was gibt es da? Was es vielleicht auch nicht so in irgendwelchen anderen Sexshops gibt.
Ja, also für Barrieren, also quasi für die Verhinderung von Übertragung von Krankheiten gibt es zum Beispiel Lecktücher. Das sind quasi so quadratische Tücher aus Latex oder gibt es auch latexfrei. Die können sowohl über Vulva als auch über Anus gelegt werden. Und genau, dann verhindern die halt als Barriere dann den Austausch von Körperflüssigkeiten. Die sind, manchmal gibt es sie auch in der Drogerie oder Apotheke, aber auch noch nicht so häufig. Und vor allen Dingen sind sie preislich halt, finde ich, auch im Vergleich zu Kondomen eher teuer. Also ja, das ist so ein bisschen schade daran. Und ich glaube, dass viele Menschen die auch nicht kennen, weil die auch in der Schule nicht so behandelt werden als Barriere. Da ist eher der Fokus so auf dem Kondom, was natürlich auch sehr heterosex fokussiert ist.
Mini-Memo.
Lecktücher richtig anwenden. Lecktücher sind Einmalprodukte und die Seite, die auf dem Körper liegt, darf nicht gewechselt werden. Nicht erst Vulva, dann Anus, das würde Bakterien übertragen. Wenn du kein Lecktuch zur Hand hast, kannst du ein unlubriziertes Kondom aufschneiden und flach auseinanderhalten. Das funktioniert als Barriere genauso. Wichtig ist, unlubriziert. Gleitmittel und Spermizide gehören nicht in den Mund. Aromatisierte Varianten bitte nicht vaginal verwenden. Aromastoffe reizen die Schleimhaut und destabilisieren die Vaginalflora. Warum das relevant ist? Laut WHO und Robert-Koch-Institut können Herpes, HPV, Gonorrhoe und Syphilis auch über Schleimhautkontakt ohne Penetration übertragen werden. Lecktücher sind die einzige Barrieremethode, die dafür spezifisch geeignet ist.
Genau, was wir auch noch haben, sind Toy-Cover. Also damit kann man Toys quasi schützen, wenn man zum Beispiel PartnerInnenwechsel auch hat, ne, dass man dann das schnell machen kann mit so einem Toy-Cover. Genau, weil zum Beispiel so Sex zu mehreren ist häufig auch nicht so ein Thema bei Barrieren quasi, was man da beachten sollte. Ja, für queere Sextoys leider vorweg, es ist der Markt nicht groß. Also so die Firmen haben das noch nicht so auf dem Schirm, dass es auch viele Menschen gibt, wo beide eine Vulva haben, die Sex miteinander haben und dass es da genau eigentlich ja sich anbietet, total Produkte zu designen, die man irgendwie da nutzen könnte. Genau, da gibt es aber nicht so viel, was halt so auf dem Markt ist. Und das würde ich jetzt eher als so Male Fantasy Lesbian Porn Products so sehen. Also das merkt man dann auch schon so an den Produktverpackungen, wo halt dann wirklich so Lesbian Porn Actresses irgendwie so drauf gedruckt sind. Genau, sowas gibt es schon. Und wir zweckentfremden viele Produkte. Also quasi wir, zum Beispiel gibt es ein Produkt, das ist so ein längeres Verbindungsteil und dann sind so zwei vibrierende Enden und das wird vermarktet als eins kommt vaginal, eins kommt anal. Aber man könnte es ja auch vaginal-vaginal verwenden. So, das steht nirgendwo auf dem Produkttext in Packungen nicht drauf. Genau, aber so guck, haben wir halt quasi so eine queere Brille, unter denen wir uns Produkte angucken und dann schauen, ah, könnte man das irgendwie auch anders verwenden? Ja.
Ich weiß nicht, kennst du Entzück dich selbst, heißt sie auf
Ja.
Instagram? Ja, und ich finde auch ihre Idee total klasse. Die hat nämlich einen Masturbationssattel entwickelt, wo man quasi durch Reiten des Sattels und durch Reibung der Klitoris dann zum Orgasmus kommt und dass es halt nichts Penetratives ist. Und also es ist irgendwie so naheliegend und so simpel und aber trotzdem so revolutionär, weil ich mir dachte, okay, es liegt halt so auf der Hand und trotzdem gibt es das irgendwie noch nicht. Und ich glaube, dass da halt irgendwie noch ganz, ganz viel verborgen liegt bei, ich sag mal, ja, inklusiven Sextoys, die es halt irgendwie noch gar nicht gibt und was wir noch gar nicht so auf dem Schirm haben.
Ja, genau,
Ja.
also so Grinding-Toys heißen die, die gab es schon auch vor diesem Sattel. Genau, weil das einfach ja auch so aus sexualpsychologischer Sicht ja auch eher so eine kindliche Form der
Ja.
Masturbation ist. Also so dieses so Reiben und vor allen Dingen auch den ganzen Körper, ne? Also Kinder sind ja so polymorph perverse Wesen und haben die Fähigkeit, über den gesamten Körper zu empfinden, was auch nicht diese sexuelle Lust ist, die Erwachsene haben, aber quasi auch eine Art von Lust empfinden und wo einfach der ganze Körper so eine Rolle spielt.
Minimemo.
Polymorphe Perversität. Freud beschrieb 1905 in seinen drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, dass Kinder die Fähigkeit haben, über den gesamten Körper Lust zu empfinden. Diffus, körperweit und ohne Ziel. Er nannte das polymorphe Perversität. Es gibt kein Skript, keinen Fokus und keinen Endpunkt. Im Laufe der Sozialisation wird diese Wahrnehmung systematisch verengt. Wir lernen, dass Lust an bestimmten Körperstellen stattfindet, bestimmte Form hat und einem bestimmten Zweck dient. Moderne Neurowissenschaft gibt Freud dabei teilweise recht. Sogenannte C-taktile Afferenzen, das heißt langsam leitende Nervenfasern, die über die gesamte Körperoberfläche verteilt sind, reagieren besonders sensibel auf sanfte, streichelnde Berührung. Sie sind direkt mit dem limbischen System verbunden, also dem Bereich im Gehirn, der Wohlbefinden und Bindung reguliert. Und sie aktivieren dieselben Belohnungspfade wie genitale Stimulation. Das bedeutet, Lust ist neurobiologisch gesehen kein lokales Phänomen, sie ist ein ganzkörperliches. Sogenannte Grinding-Toys greifen genau das auf. Keine Penetration, kein gezielter Fokus, sondern Bewegung, Reibung, Rhythmus über den ganzen Körper. Eine Praxis, die näher an dem ist, was unser Nervensystem eigentlich kann.
Und das finde ich das Schöne auch an dieser Grinding-Technik quasi, ne? Dass es nicht ist, die Hand bewegt was rein und raus irgendwie, wenn man eine Vagina hat oder einen Penis rauf und runter, sondern es ist so der ganze Körper, der sich so bewegt. Und genau, das finden wir auch irgendwie spannend als Toy-Kategorie. Und was du eben noch meintest, ne? Dass es noch so viel gibt, was eigentlich entwickelt werden könnte. Das sehen wir auf jeden Fall auch. Und das ist natürlich schon auch schade, dass einfach so die Firmen, die die Marktmacht haben, die quasi Produkte entwickeln, unser Gefühl zu 95% halt auf den Markt gucken. Also das
Ja.
merkt man auch. Wir gehen auch regelmäßig auf die großen Handelsmessen für Sextoys. Und ich war am Anfang, als ich angefangen habe mit dem Sexshop, war ich so, ja, sehr, hatte ich so ganz komische Bilder von diesen Leuten im Kopf, die diese Sextoys designen und die in diesen Firmen arbeiten, weil ich irgendwie dachte, boah, krass, was für ein toller Job. Das sind bestimmt voll die sexpositiven Menschen, die kennen sich aus mit Sex und Körper und die designen Sextoys. Wie krass ist denn das bitte? Und dann trifft man die und dann sind das halt so Marketing-Dullies in so Anzug mit Sneakern, weil ist ja casual und die wissen nichts. Die wissen nicht, dass die Materialien, die sie verkaufen, potenziell giftig sind für die
Ja.
Schleimhäute. Das ist denen scheißegal. Die verkaufen Toys, die anatomisch überhaupt gar keinen Sinn machen, die vielleicht sogar im schlimmsten Falle irgendwie schädlich sind, weil sie irgendwie wehtun oder Verletzungsrisiken birken oder Analplugs mit irgendwie viel zu kleinem Vertikalsperre irgendwie. Das ist denen irgendwie scheißegal. Und das war ganz schön desillusionierend, irgendwie so zu merken, okay, der Sextoy-Markt ist im Kapitalismus ein Markt wie jeder andere auch. Da geht es um Umsatzzahlen, da geht es nicht um Körper, da geht es nicht um Sexualität, da geht es nicht um Lust, da geht es darum, wie viel Geld macht man am Ende des Tages. Und das ist ja ganz schön, war für mich so ein bisschen so eine harte Pille irgendwie zu schlucken. Das hätte ich irgendwie nicht so gedacht.
Und weil du jetzt vorhin meintest, das mit den Sextoy-HerstellerInnen, könntest du sagen, das Sextoy oder diese Art und Weise fehlt noch auf dem Markt? Das gibt es bisher noch nicht. Das wäre wichtig. Das sollte es geben.
Ja, also einfach weil wir das viel als Nachfrage haben. Zum einen halt Toys für zwei Vulven, wo im Idealfall jede Seite einzeln gesteuert werden kann, weil zwei Menschen, zwei Bedürfnisse. It sounds so simple. Genau, das wäre schön. Und aber auch mehr Toy-Varianz für Penisse. Also so, ich glaube, dass, ne, im Patriarchat leiden auch die Männer oder die Menschen mit Penis auch unter der Ideenlosigkeit von Toy-EntwicklerInnen, weil häufig die Penis-Toys halt auf diesen Grip quasi, also so eine starke Umschließung und dann rauf und runter. Und das ist so quasi das, wie so viele Penis-Toys irgendwie funktionieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch andere Möglichkeiten gäbe und auch Varianz irgendwie in dem, wie Toys mit so einem Penis irgendwie interagieren können und vor allen Dingen auch Toys gerne für Penisse, die zum Beispiel nicht hart werden. Ne? Also das gibt es auch, Penisse, die nicht hart werden und viele der Toys funktionieren halt nur für irrigierte Penisse und dann, genau, wie kann man zum Beispiel dann so Toys auch inklusiver gestalten irgendwie? Ja.
Naja, das ist spannend, ja. Da, also den Blick habe ich jetzt natürlich nicht, aber macht total Sinn. Also vor allem mit den Penissen, die nicht hart werden. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, ja.
Ja, genau, die in so einem klassischen Masturbator quasi, ne, da gehen die nicht rein, weil dafür muss der Penis irgendwie hart sein. Und genau, viele Toys setzen halt so einen irrigierten Penis voraus. Und das, genau, ist so ein bisschen schade und auch ausschließend und reproduziert ja auch so ein bestimmtes Männlichkeitsbild irgendwie.
Ja,
Ja.
genau. Das dachte ich mir jetzt nämlich gerade auch. Also, dass auch da so diese patriarchal-männliche Brille aufgesetzt ist. Okay. Gibt es sonst noch irgendwas, was du uns mitgeben möchtest oder was du noch nicht losgeworden bist?
Ja, vielleicht noch so ein Augen auf beim Sextoy-Kauf. Also, so, ich hatte das ja eben schon gesagt, dass die großen Firmen da wenig Interesse leider haben an eurer Gesundheit, in dem, was sie verkaufen. Und genau, dass, wenn ihr Sex einfach auf die Materialien, ne, dass das bodysafe Materialien sind, ohne Weichmacher. Und dass sie nicht porös sind. Wir empfehlen Silikon, Edelstahl, Glas. Das sind gute Materialien, die für die Schleimhäute auch geeignet sind, weil leider gibt es keine EU-Regulierung oder so, die das regelt. Anders als zum Beispiel für Babys und Kleinkinder, da dürfen die ganzen Materialien mit Weichmacher ja nicht verkauft werden. Also es ist zum Beispiel kein Schnuller denkbar aus PVC oder Jelly oder so, sondern die dürfen nur aus Silikon oder Naturkautschuk sein. Einfach aus Gründen. Aber irgendwie sieht der Gesetzgeber das nicht, dass Dildos auch an die Schleimhäute kommen. Genau, von daher müssen wir da selber drauf achten. Und auch bei Gleitgelen, lohnt es sich mal auf die Inhaltsstoffe drauf zu gucken.
Mini-Memo.
Was steckt wirklich in deinem Toy? Hautfreundlich, körpersicher. Das sind nicht geschützte Begriffe. Das heißt, jeder Hersteller kann sie verwenden. Besonders verbreitet in günstigen Toys sind Phthalate. Sie gelten unter der EU-Chemikalienverordnung als besonders besorgniserregende Stoffe, weil sie endokrin wirksam sind. Das heißt, sie können in den Hormonhaushalt eingreifen. Für Kinderspielzeug sind sie verboten, für Sextoys allerdings nicht. Auch beim Begriff Silikon lohnt sich Genauigkeit. Denn viele Toys werden als Silikon vermarktet, bestehen aber aus einem Silikonblend. Das ist eine Mischung mit billigerem, porösem Material. Nur 100% Silikon ist wirklich körpersicher und lässt sich vollständig reinigen. Zu Hause kann das getestet werden. Flamme kurz an eine unauffällige Stelle und das reine Silikon wird schwarz, hinterlässt keinen Rückstand. Ein Blend schmilzt oder riecht chemisch.
Da gibt es sehr, sehr große Unterschiede und gerade die Gleitgele aus der Drogerie, aber auch aus der Apotheke, sind teilweise voll mit Stoffen, die eigentlich nicht so wirklich für die Schleimhäute und vor allen Dingen auch für die Vaginalflora geeignet sind. Und wenn ihr zum Beispiel Gleitgele benutzt und es brennt oder es fühlt sich nicht gut an, dann würde ich dringend empfehlen, mal die Stoffe zu checken und mal eins auszuprobieren, wo diese Inhaltsstoffe nicht mit drin sind.
Ah ja, das
Ja.
finde ich ist nochmal ein guter Gedanke, vor allem mit dem Gleitgelen. Das ist auch so ein Thema von mir, dass ich bisher noch kein Gleitgel hatte, was ich irgendwie ansatzweise angenehm und annehmbar fand. Also entweder finde ich, also und ich habe auch schon diverse ausprobiert und Bio und mit wenig Inhaltsstoffen und mit viel Inhaltsstoffen und ich würde sagen, ich habe so sehr viel durch. Ja, und entweder hat es gebrannt, es hat sich unangenehm angefühlt, es war klebrig. Ja, also finde ich auch irgendwie ganz, ganz schwierig, da ein gutes Gleitgel zu finden. Und was ich mich jetzt gerade gefragt habe, sind Toys und Gleitgele und so Medizinprodukte?
Nein. Also es gibt jetzt so eine Gleitgel-Firma, die vermeintlich medizinisches Gleitgel produziert. Da war ich jetzt aber von den Inhaltsstoffen so durch die Bank weg auch nicht so ganz begeistert. Genau, aber da gibt es noch keinen, also Gleitgele unterliegen der Kosmetikverordnung. Genau. Es gibt, glaube ich, ein medizinisches Gleitgel, was ist jetzt ein bisschen ein gefährliches Halbwissen, was steril ist. Aber das ist, finde ich, häufig leider auch aus der Apotheke kein Qualitätsmerkmal, weil die auch viel mit Glycerin arbeiten zum Beispiel, was ein Stoff ist, den ich so eher nicht empfehlen würde für Gleitgele, so pauschal.
Minimemo.
Gleitgel. Wasserbasiert, silikonbasiert, ölbasiert. Drei Begriffe, die einen echten Unterschied machen. Ölbasiertes Gleitgel zerstört Latex molekular. Das heißt, mit Kondom oder Lecktuch sollte es nicht kombiniert werden. Silikonbasiertes Gleitgel greift Silikontoys an. Wasserbasiertes Gleitgel ist die universell sichere Wahl. Und noch etwas, die gesunde Vagina wird von Lactobacillen dominiert. Das sind Bakterien, die einen sauren pH-Wert von 3,8 bis 4,5 aufrechterhalten und so vor Infektionen schützen. Viele Gleitgele sind neutral oder basisch. Die WHO warnte 2012 in ihren Beschaffungsrichtlinien explizit davor, dass solche Produkte die Vaginalflora destabilisieren und das Risiko für bakterielle Vaginose erhöhen können. Und welche Inhaltsstoffe würdest du dann empfehlen? Oder wenn du jetzt sagst, Glycerin ist nicht so gut, was dann
Ja,
anstelle dessen?
also es gibt zum Beispiel bei uns im Shop Gleitgele auf so Algenbasis oder auf Baumwollfaserbasis. Genau, es sind auch wasserbasierte Gleitgele, aber halt einfach ohne das Glycerin. Die anderen, die nicht Glycerin haben, kleben nicht ganz so doll.
Ah, okay, spannend. Da werde ich mich nochmal mit beschäftigen.
Ja.
Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen
Gerne.
Dank für deine Zeit und dein Wissen und deine Insights und dass du das alles mit uns geteilt hast. Ich habe wieder einmal sehr, sehr viel gelernt und fand, dass es ein sehr schönes Gespräch mit dir war.
Ja, gerne. Es hat mir auch richtig viel Spaß gemacht.
Wenn du Lust hast auf mehr, abonnier uns, teil die Folge oder schreib uns auf Insta.
Unter lustwandel.eu. Bis bald.